Jetzt machen wir mal einen Sprung. Als ich Ansgar Häuser interviewt habe, da war in seinem Büro ein Kryptotelefon. Und das ist also ein Telefon mit einem eingebauten Algorithmus, mit dem man verschlüsselt telefonieren kann. Wer schreibt denn die Algorithmen zu sowas? Wer ist denn, wer erforscht denn heute solche Dinge?
Also da gibt es zum einen eine Industrie, die sich damit beschäftigt. Es gibt Firmen, die davon leben oder die solche Geräte und solche Verfahren, die hinter diesen Geräten stehen, ausarbeiten. Diese Firmen sind Firmen wie jede andere auch, die zahlen Steuer und unterliegen dem Arbeitsrecht und sind insofern von anderen kaum wegzukennen und ich würde sie auch zivil nennen. Die Frage ist natürlich, wie ungehindert diese Firmen arbeiten können. Das hängt wieder von den Gesetzen des jeweiligen Landes ab. Und die sind sehr, sehr verschieden. Da ist Deutschland ein ausgesprochen liberales Land. Da ist Großbritannien bei Weitem nicht so liberal. Da ist in Frankreich sogar eine Vorschrift, nach der jeder solche Algorithmus im Prinzip der Regierung bekannt gemacht werden muss. Und in Amerika geht zurzeit ein großer Krach, wie viel die Regierung reinreden darf und wie viel die Regierung wissen muss. Dort ist es also heute fast schon zu einer leidenschaftlichen Auseinandersetzung gekommen.
Dass diese zivilen, in Anführungszeichen, mehr oder weniger kontrollierten Firmen entwickeln diese Chiffrierverfahren für
Nun, die Firmen sind es
Kryptotelefon.
natürlich nicht allein. Nun gibt es nach wie vor die Dienste, nicht wahr? Und die Dienste kann man annehmen, entwickeln auch ihre Verfahren. Man kann auch annehmen, dass die Dienste der größeren Nationen nicht bei kleinen Firmen in kleineren Ländern, ich will jetzt keine Namen nennen, einkaufen, sondern dass sie aus gut verstandenen Gründen es selbst machen. Erstens, weil sie es sicher gut können. Man möchte sogar meinen, dass sie es vielleicht mindestens so gut können wie die kleineren Firmen. Und zweitens, weil sie es auch machen müssen, um fit zu bleiben, nicht? Denn sie müssen ja nicht nur ihre eigenen Chiffrierverfahren entwickeln, sondern sie müssen auch ihr Land gegenüber Eindringversuchen anderer Länder schützen. Und das kann man nur, wenn man die Dechiffrierung, also das Codebrechen, versteht. Nur dann kann man sich vernünftig verhalten hinsichtlich der eigenen Verfahren.
Kann man in den USA an eine Universität gehen und in Vorlesungen Dechiffrierung sich anhören, so wie man das bei Ihnen konnte?
Ja, da gibt es ein paar Universitäten, an denen das regelmäßig möglich ist, aber es ist nicht etwa auf dem Lehrplan oder es ist nicht etwa im Zentrum der Veranstaltungen. Ebenso wenig, wie das bei uns jemals ein Hauptgebiet der Lehre und Forschung war.
Was Sie dann Ihren Studenten beigebracht haben, war das State of the Art oder war das mehr historisch?
Also, das schließt sich ja nicht aus, nicht wahr? Ich würde sogar sagen, den State of the Art, den kann man am besten beleuchten und damit auch nicht nur einen Zeitpunkt, sondern auch einen Trend, also ein Gefühl auch für die weitere Entwicklung geben, wenn man auch weiß, was früher war. Wenn man auch sieht, wenn man zum Beispiel weiß, wie lange es dauerte, bis sich ein gewisses Verfahren durchsetzte oder bis sich die Erkenntnis, dass ein gewisses Verfahren nicht sicher ist, durchsetzte. Und das ist historisch, nicht wahr? Und ich habe mich immer bemüht, den Studierenden das alles zu erzählen, damit sie eben sich ein Bild machen können von der Wirklichkeit. Und wenn sie zum Beispiel als Informatiker in der Industrie arbeiten und ein Betriebssystem sichern müssen oder irgendwelche Teile eines Softwarepakets gegen unbefugte Benutzung sichern müssen, dann müssen sie wissen, nicht nur wie man es macht, sondern auch was man dagegen tut. Also müssen sie auch im Prinzip die Kryptanalyse verstehen. Zu ihrer eigenen Sicherheit oder zur Sicherheit der Firma, für die sie arbeiten. Natürlich ist da ein kleiner Konflikt mit den Interessen der Staatsgewalt denkbar, aber dafür, da stehen die Dinge so wie mit manchen anderen Dingen, die man nicht deshalb in der Lehre unterdrücken darf, weil sie von schlechten Leuten missbraucht werden.
Haben denn, als Sie Anfang der 80er Jahre anfingen, das im Lehrplan auszuhängen, dass Sie lesen Kryptologie, haben Sie den Besuch gehabt von dem, was Sie immer Dienste nennen, also Geheimdienst?
Also,
Der kleine Vorwort.
im Vorwort steht eine steht eine kleine Begebenheit, von der ich nur so viel sicher sagen kann, dass sie passierte. Aber nicht, ob die Betreffenden wirklich aus Pullach kamen. Ich habe sie auch nicht danach gefragt und es hätte ja nichts gebracht, denn wenn sie aus Pullach gewesen wären, hätten sie gesagt, nein, sie kommen von woanders her, nicht wahr? Wenn sie aber nicht aus Pullach gewesen wären, dann wäre es sowieso kein weiterer Grund gewesen, sich darüber Gedanken zu machen. Aber inzwischen ist auch das kein Problem mehr, nicht wahr? Wenn es mir nötig erscheint, dann kann ich mich mit den Leuten, die mit mir reden dürfen, in Verbindung setzen.
Das ist ja ganz praktisch.
Ja, aber damals, als ich also die erste Vorlesung hielt, damals war also keineswegs irgendein Grund zur Beunruhigung auf keiner Seite, weder auf meiner Seite noch auf Seiten von Pullach.
Und die Mathematik, die in Ihrem Buch drin ist, Matrizenrechnung, injektive Abbildung, was es alles gibt an Möglichkeiten, haben Sie das klassifiziert oder gibt es da Literatur, auf der Sie aufbauen? Es gab ja vorher an sich hier in Europa keine Vorlesungen dazu. Und die ganze Forschung war ja geheim. Und
ja, da muss man unterscheiden, den Stand von 1977 und den Stand von heute. Damals gab es wirklich für die allermeisten mathematischen Dinge weder ein festes Vokabular noch einen ausgeformten äußeren Rahmen. Aber das sind an sich Dinge, die ein Fachmathematiker beherrscht. Das ist also vom Mathematischen her überhaupt nicht der Rede wert. Es ist nur so, dass das bei den Berufskryptologen nicht so gängig war oder noch nicht so gängig war. Aber in den Diensten saßen natürlich mindestens seit den 30er Jahren in Amerika, seit 1900, auch etwa derzeit in Deutschland und in England hat es länger gedauert, nämlich eben bis kurz vor Kriegsausbruch, da saßen Fachmathematiker. Nur die haben ja nun nicht Lehrbücher geschrieben oder wenn sie Lehrbücher geschrieben haben, wie man inzwischen weiß, dann nur für den inneren Gebrauch. Da sind sogar einige in Amerika in der Zwischenzeit freigegeben worden. Und dort ist also die Mathematisierung durchaus ganz verschieden stark, aber es ist also von der amerikanischen Literatur sind ein paar gute Bücher, die also die Mathematik genau in dem Umfang, in dem sie sinnvoll ist, heranziehen. Und das ist relativ elementare Mathematik. Das ist Mathematik, die ein Ingenieur in der Regel in seinem Studium bekommt oder wo er nicht weit weg davon ist, wo er nur vielleicht ein paar andere Worte, vielleicht ein paar andere Begriffe in ein an sich vorgeformtes mathematisches Bild hineinfügen muss.
Was haben denn die Rechner, insbesondere dann auch die PCs und Workstations, geändert an der Kryptologie? Sind die prinzipiellen Verfahren anders geworden, weil man plötzlich diese tollen Maschinen zur Verfügung hatte? Oder kam so Überlegungen wie Public Key plötzlich? Waren die sehr en vogue?
Also das sind natürlich jetzt zwei Dinge. Das eine ist, durch einen PC kann heute jemand ein kryptologisches Verfahren selbst programmieren, das früher ihm nicht möglich gewesen wäre. Das hätte er von Hand, selbst von Hand hätte er sich die Mühe, die Zeit, den Zeitaufwand nicht nehmen können. Das kann jeder selbst für sich allein entwickeln, wenn er es versteht. Und das ist eigentlich die größte Sicherheit, ein Verfahren, das jemand für sich selbst entwickelt. Das kennt zunächst kein anderer, außer man redet darüber zu viel. Das heißt, man kann mit einem kleinen PC sehr viel machen. Man kann kryptologisch viel machen, man kann sehr, sehr sichere Verfahren sich ausdenken und es gibt sicherlich viele Jugendliche, die das zusehends machen, denen es Spaß macht, sich da einfach nur, um sich mit ihren Freunden zu unterhalten, da irgendwelche Dinge auszudenken.
Und abgesehen davon fühlt dann jeder oder meint jeder zu wissen, mein Verfahren ist unknackbar.
Da kommt natürlich diese alte Erfahrung, dass die Erfinder immer glauben, ihre eigenen Verfahren sind die einzigen, die nicht zu knacken sind und alle anderen können sie natürlich knacken. Das heißt, da wird manche eine Selbsttäuschung auch erleben. Aber der PC selbst gibt einem heute ein Mittel in die Hand, wie es also undenkbar war früher, nicht wahr? Genau in demselben Maß natürlich wächst auch die kryptanalytische Fähigkeit. Das heißt, wer einigermaßen die Verfahren versteht, kann heute auf seinem PC eine kleine Maschine programmieren, die mindestens so viel leistet wie 10 der großen Maschinen, die die Engländer im Bletchley Park laufen hatten. Und wenn er also noch das Material hätte, das die Engländer damals hatten, und noch die Kenntnisse und die Erfahrung, dann könnte er mit einem einzigen solchen kleinen Ding so viel leisten wie dort ein Stab von sehr vielen Leuten. Aber das ist nur die eine Seite der Leistung, nämlich die rein maschinelle. Es waren dort ja nicht nur Leute, die mechanische Arbeiten machten, sondern sehr viele Leute, die die Zusammenhänge suchten, die Wortverbindungen suchten, die in ihnen unbekannten Sprachen Dinge zu untersuchen hatten. Dieses alles könnte durch einen PC überhaupt nicht ersetzt werden. Aber die rein maschinelle Leistungsfähigkeit ist heute natürlich um etliche Zehnerpotenzen gestiegen. Und das zu einem Preis, der völlig unvorstellbar war früher. Das andere sind neue Verfahren. Es gibt diese Welle der öffentlichen Schlüssel, die aus praktischen Gründen vorher nicht durchführbar erschien, die gerade eben durch den Einsatz von Rechnern und Rechnernetzen einerseits möglich wird und andererseits auch erst suggeriert wurde. Die klassische Verbindung ist zweiseitig. Und eine zweiseitige Verbindung öffentlich zu machen, da besteht nicht der geringste Grund. Wenn man aber Netze baut, und es ist halt einfach so, dass heute die Welt sehr stark vernetzt ist, dann kommt sofort das Problem, wie verständigt man sich in Netzen? Und dort ist natürlich die einfachste Methode, dass man eine unsymmetrische Chiffrierung macht, dass jeder einem etwas mitteilen kann, was nur den betreffen und sonst niemand was angeht. Das ist das Grundprinzip dieser unsymmetrischen Verfahren.
Also Sie sagen gerade so ein bisschen mit dem Unterton, das ist so eine Mode von heute. Ist es nicht ein bisschen mehr als eine Mode?
Es wird sich zeigen. Es ist in den letzten Jahren die Begeisterung nicht im gleichen Maß weiter angestiegen, die sie in den Jahren vorher anstieg. Es sind auch die wirtschaftlichen Erfolge nicht in dem Maße eingetreten, wie man es vielleicht erhofft hatte. Aber natürlich gibt es dafür heute schon einen großen Anwendermarkt. Trotzdem werden die klassischen Verfahren so schnell nicht völlig untersandt werden. Und sie bieten auch nach dem heutigen Stand mehr Sicherheit. Insofern als die Sicherheit mancher dieser öffentlichen Verfahren mehr auf Hoffnungen als auf Beweisen beruht.
Das sind sehr scharfe Worte. So. Ich benutze dauernd ein Public-Key-Verfahren selber für meine elektronische Post. Der Programmierer, der will dafür gar kein Geld. Das ist Pretty Good Privacy, PGP, ich weiß nicht, das kennen Sie sicher natürlich. Und der hatte ja auch mehr diesen Schelmenstreich, glaube ich, im Sinn, als hier Geld verdienen zu wollen. Und ich hatte nur einmal Probleme mit diesem Code, nämlich als ich jemandem in Südfrankreich eine E-Mail auf diese Weise verschlüsselt schickte. Da kam sofort zurück, schickt mir ja nichts Verschlüsseltes mehr.
Ja, nun, da hatten nicht Sie Probleme, sondern da hat der Empfänger Probleme gehabt, die darauf beruhen, dass dieses Verfahren in Frankreich nicht lizenziert ist.
Ja, natürlich.
Nicht? So wie Sie eben sagten, der gute Herr Phil Zimmermann hatte sich diesen Scherz erlaubt, dieses Verfahren kostenlos für jedermann benutzbar ins Internet einzuspeisen. Und da war es mal drin, und weil das Internet international ist, ging es nicht raus. Auch nicht, als die National Security Agency laut pfiff.
Und ihren Clipper gerne verkaufen wollte.
Ja, das ist, selbst wenn man von diesem kommerziellen Argument vielleicht absieht, es war nun einfach mal da und es war nicht mehr zu beseitigen. Aber sehen Sie, ich weiß nicht, ob sich die NSA unbedingt für Ihre Post interessiert, nicht wahr?
Für mich ist das natürlich eine spielerische Anwendung. Ich will sehen, wie es geht.
Eben. Für Sie reicht das auch völlig aus, nicht wahr?
Wenn zwei Leute über so ein Kryptotelefon, worüber wir vorhin gesprochen haben, sich unterhalten, könnte ich dann, wenn ich die Verbindung abhören könnte, mit einem PC die Botschaft knacken?
Also wenn Sie mit nichts als einem PC ausgerüstet sind und sonst nicht viel dazugelernt haben, dann können Sie es nicht. Es ist anzunehmen, dass also einigermaßen ernsthaft gesicherte Verbindungen oder Verbindungen, die mit Geräten gesichert werden, die von ernstzunehmenden Herstellern stammen, dass die ein solches Maß an Sicherheit bieten, dass es allein vom Zeitaufwand her nicht so ohne weiteres mit einem PC ging. Was aber nicht ausschließt, dass, wenn sie unter Verdacht geraten, eine geeignete Behörde ihren Verkehr untersuchen könnte.
Ich frage deswegen, weil ich jetzt ein bisschen noch auf das Thema kommen möchte, wenn ich das Verschlüsselungsverfahren weiß, das weiß ich bei dem Kryptotelefon ja nicht. So, wenn ich das Verschlüsselungsverfahren kenne, dann durchsuche ich halt durch, das nennt sie, glaube ich, Exhaustive Search, so durchsuche ich den ganzen Schlüsselraum und irgendwo liegt der Schlüssel schon, der richtige, der dann passt. Ich brauche nur genügend Parallelrechner und Crays zur Verfügung.
Also erstmal bei den öffentlichen Schlüsseln, von denen wir vorhin geredet haben, liegt ja im Prinzip das Verfahren offen. Das ist ja auch, warum ich sagte, sie bieten nicht diesen Grad an Sicherheit, den symmetrische, nicht veröffentlichte Verfahren bieten können, weil sie mehr von der Hoffnung als von Beweis, dass es sicher ist, leben. Jetzt, wenn Sie ein solches, ich weiß jetzt nicht, in welchem System Sie gerade eben gesprochen haben, das könnte nicht ein öffentliches System sein, dann haben Sie die gleiche Situation. Ob das jetzt Sprache ist, die verschlüsselt wird, oder Text, spielt gar keinen Unterschied. Wenn es aber eine zweiseitige Verbindung ist, dann haben Sie recht. Dann wird in der Regel nicht einmal das Verfahren bekannt sein. Zumindest wird der Hersteller Ihnen nicht das im Prospekt mitteilen oder im Werbeprospekt mitteilen. Ob das aber ein Konkurrent nicht doch rausbringt, in welche Ecke von Verfahren der betreffende Hersteller zielt, das muss man dahingestellt sein lassen.